Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Jetzt bei mir ist Jasmin Schreiber. Sie ist für viele Menschen im Netz die Person, die sich am deutlichsten und auch am irgendwie zugänglichsten mit dem Thema Tod und Trauer beschäftigt und es auch immer wieder in die Timeline von verschiedenen Menschen, so zum Beispiel auch von mir, spült. Sie ist Journalistin, Autorin, schreibt gerade einen Roman über den Umgang mit dem Tod, macht außerdem eine Ausbildung als Sterbebegleiterin und fotografiert schon länger Sternenkinder. Das sind Kinder, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt sterben. Und wir sprechen jetzt zumindest ein paar Minuten, obwohl das Thema eigentlich viel zu groß ist für so ein paar Minuten, über Tod und Twitter und wie das zusammengeht. Und wir duzen uns nicht, weil wir seit 100 Jahren befreundet sind, aber weil sich das gerade an der Stelle am besten so ergeben hat für uns beide. Zunächst mal, wenn man dem folgt, was du so schreibst, weiß man auch, es gibt tatsächlich einen, jetzt manche würden das vielleicht jetzt augenzwinkernd empfinden, einen kleinen Todesfall in deinem Leben, mit dem man auf Twitter verfolgen konnte. Es gibt eine Schnecke zu betrauern, Fridolin. Du machst so viele Dinge, aber auch das, nämlich du hast tatsächlich eine kleine Schneckenfamilie bei dir und da tatsächlich ist gerade was passiert. Du dokumentierst selbst diese kleinen Dinge, die dich da beschäftigen. Was ist jetzt also mit Fridolin passiert? Wir lassen das einmal kurz besprechen.
Ja, ich bin ja ursprünglich Biologin und Zoologin, also interessiere mich immer so für Tiere und nehme die auch immer wahr und habe halt Fridolin, das war eine Weinbergschnecke, gefunden auf der Hundewiese und offensichtlich haben Hunde mit dem gespielt. Also das Häuschen war zerbrochen, er war verletzt und ich habe ihn mitgenommen und geguckt, ob ich ihn aufpäppeln kann, Verband umgelegt und diese Sachen halt auf meinem zweiten Twitter-Account getwittert und gezeigt und haben halt viele Leute Anteil genommen und es ging eigentlich auch erst bergauf mit ihm, aber dann ist er doch leider, hat er stark abgebaut und dann musste ich ihn erlösen und er ist dann halt verstorben. Genau.
Und solche Geschichten erzählst du auf Twitter und dann natürlich daneben dann eben auch wiederum echt ganz andere schmerzvolle Sachen, die du erzählst. Ich habe dich, glaube ich, kennengelernt tatsächlich über die Geschichten als Sterbebegleiterin beziehungsweise als Frau, die Sternenkinder fotografiert hat, also die ich gerade schon erwähnt habe. Und die Art sozusagen das zu erzählen, was du da erlebt hast, wie schmerzvoll das auch war und dann über Twitter damit zu kommunizieren mit Menschen, die du ja natürlich auch nicht alle kennst. Ja. Was bedeutet dir diese Community? Also um das vielleicht zu verstehen, warum man an der Stelle sowas Auffühlendes und Inneres nach außen trägt.
Ich habe damit irgendwie gar nicht so richtig gezielt angefangen erst, aber ich habe dann mal so beiläufig angefangen, darüber zu erzählen, und dann kamen halt ganz viele Leute zu mir, vor allem Betroffene, vor allem Frauen, die mir halt ihre Geschichte erzählt haben und die hatten halt immer das Gefühl, es findet nicht so richtig statt, es ist noch schambehaftet, nichts, worüber man selbst im Freundeskreis oder in der Familie nicht redet und dann dachte ich mir, naja, also ich kann ja ein bisschen dazu erzählen und Geschichten von Leuten teilen, die das möchten. Es haben sich dann auch Leute an mich gewandt und mich eingeladen zu sich nach Hause, wenn halt, weiß ich nicht, die Oma gestorben ist oder so und haben dann gesagt, ja, ich kann darüber schreiben, wenn ich möchte und sowas und das habe ich dann halt mal versucht und ich dachte erst nicht, dass sich so viele dafür interessieren, weil es ja doch eher ein abseitiges Thema ist und wo ich so dachte, vielleicht maximal denken alle, ich bin ein Freak oder so, aber dann war trotzdem ganz viel Interesse da und dann habe ich auch gemerkt, dass es tatsächlich also viele coole Leute gibt auf Twitter, die darüber schreiben, zum Beispiel Thanatos-Bestattung oder Frau Lea, das sind beides Bestatter und die da halt super offen an das Thema rangehen und ja, so bin ich da irgendwie reingerutscht.
Ich muss jetzt mal an der Stelle eine kurze Zwischenbemerkung machen. Es gibt offenbar ein paar Aussetzer technischerweise während dieser Übertragung ins Radio von der Digitalkonferenz Republika. Entschuldigung, dass das uns passiert. Wir arbeiten dran, dass das weniger holperig wird. Wir haben gerade am Anfang dieser Sendung, Jasmin, über Hass im Netz und so weiter gesprochen. Wenn du dich mit so einem anderen Thema äußerst, und auch deine eigenen Geschichten erzählst und deine Gefühle nach außen trägst und das in der Twitter-Community macht, erlebst du dann ganz anderes Twitter? Also sind Leute, also ist das für dich dann eine andere Community, in der du dich dann auch sicher fühlst, weil du weißt, da kommt jetzt nicht einer und veralbert irgendwie den Schmerz, den du bei anderen gesehen hast oder den du selber gerade mit den Leuten teilst?
Doch, natürlich kommen diese Leute auch. Also es wäre total naiv zu denken, dass das nicht passieren würde. Ich erlebe Twitter so wie die meisten Frauen auch. Ich twitter auch sehr viel politisch. Und natürlich gibt es dann diese ganzen Trolle, die dann ankommen und mir sonst was an den Hals wünschen. Aber Letztlich ignoriere ich das, habe es auch alles gut rausgefiltert und erlebe halt ganz viele positiven Sachen auf Twitter auch. Also eben diese Leute, die Geschichten austauschen oder die, wenn ich was dazu twitter, sehe ich, wenn unter meinem Tweet auf einmal Leute miteinander ins Gespräch kommen und irgendwie, ja, ich habe auch ein Sternkind, ach, ich auch und wie heißt eins und so und das dann einfach so öffentlich sich dann halt erzählen, das finde ich halt immer total toll und darauf lenke ich auf meine Aufmerksamkeit. Also diese ganzen Hasssachen nehme ich natürlich wahr und sehe das ja auch bei vielen anderen Leuten und mache da auch, bin auch laut dagegen. Aber es gibt natürlich auch das positive Twitter, so wie es halt, ist ja auch einfach nur ein Spiegel der Gesellschaft. So, gibt es gute und schlechte Seiten.
Und ist genügend Raum deiner Meinung nach in Social Media, egal jetzt Twitter oder Instagram oder sogar noch dieses Facebook oder wie das hieß, für genau diese stillen Momente und die Trauermomente? Also das ist, glaube ich, das, was du auch hier, gab es eine Verschiebung mit dem Vortrag, aber genau darüber, glaube ich, auch sprechen wolltest, wo denn diese Räume sind, ja, in diesem Internet, was man dafür tun muss, dass sie da entstehen und die eben nicht zugebombt werden von allen möglichen, ja, Aktualitätstrara, ja, und hier ein Aufreger und dort.
Ja, also ich finde, man sieht es ja, wenn irgendein Prominenter stirbt oder sowas, wo dann auf einmal die ganzen Hashtags aufkommen. Und wenn man dann auf Twitter, also auf diese Hashtags klickt, diese Schlagworte, dann findet man ja lauter Tweets dazu und befindet sich ja schon in einem Raum. Also das Internet ist ja durchaus etwas, wo man eigentlich jeden Raum aufmachen kann, wenn man sich nur traut. Und deswegen finde ich schon, dass das auf jeden Fall ein Platz ist, wo solche Gedanken und Gespräche Platz finden können. Sei es, es gibt auch so eine Sterben üben Facebook-Gruppe, wo sich Betroffene austauschen. Ich moderiere die nicht oder sowas. Ich gucke nur, dass sich niemand an die Gurgel geht, aber sonst. Und auf Twitter gibt es diese Räume auch unter Hashtags und sowas. Und das sind ja auch so ganz viele automatisierte Sachen, die dann ablaufen. Ein Prominenter stirbt und schon gibt es Hashtags und alle rest in peace. Jeder teilt nochmal seinen Lieblingsfilm oder irgendwas mit dem. Und es sind ja so, schon so Rituale, die dann irgendwie ablaufen, die wir uns auch irgendwo abgeguckt haben, irgendwo gelernt haben und versuchen dann in die Netzwelt zu übertragen. Und ich finde, das klappt eigentlich ganz gut. Also ja.
Und würdest du sagen, Social Media sogar ein besserer Ort für Trauer? Also kann das mehr als die analoge Welt, in der man dann natürlich trotzdem, weiß ich nicht, selbst wenn es um so Dinge geht, also Menschen, die gestorben sind, die nicht einem ganz nahe stehen, aber um die man trotzdem trauert, das wäre wahrscheinlich ohne Internet, macht man sowas halt mit sich selber aus. Also gibt es da einen klaren Vorteil des Vernetztseins, wenn es um Trauer und Anteilnahme geht?
Ich glaube, ich kann das gar nicht so sagen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Es kommt drauf an, wenn mein Vater stirbt, dann renne ich nicht als erstes ins Internet, sondern setze mich mit den Menschen aus meinem Umfeld auseinander und schaue, wie wir dieser Trauer begegnen können. Und vielleicht gehe ich irgendwann und sage, erzähle ich das im Internet oder so, aber dann habe ich diesen ersten Schritt schon getan. Und das Internet, finde ich, es kann auch sein, dass es gibt immer wieder Leute, die sehr einsam sind, die sich dann ans Internet wenden und dort dann aufgefangen werden. Das sehe ich auch immer bei meinen Tweets oder so darunter. Es gibt eben diese kollektive Trauer von Menschen, die man nicht persönlich kennt, aber die trotzdem irgendwie ein wichtiger Bestandteil für einen sind. Und da ist das Internet natürlich super, aber man kann sich genauso gut mit Freunden treffen, nochmal alle Robin Williams Filme gucken. Also ich glaube, man kann sich das selber einfach so gestalten, das sollte man auch immer, wie man möchte. Und egal, was dann Leute sagen, dass sie es seltsam finden vielleicht oder abnorm, wichtig ist einfach, dass man selber das bewältigen kann, egal jetzt, was andere Leute einem empfehlen.
Jasmin Schreiber, Blog heißt sterbenüben.de und dein Twitter-Name, ich vergesse immer, MC Rosch.
Ja, einfach Seeräuber-Batman.
Seeräuber-Batman, genau. Ich sehe es immer und habe es mir trotzdem nicht richtig gemerkt. Schön, dass du da warst. Danke. Vielen Dank und dir noch viel Vergnügen auf dieser Republika.
Dankeschön.
Dankeschön.